Wir blicken jetzt nach Afrika, genauer gesagt in den Sudan. Über den hören wir ja in den Nachrichten hauptsächlich im Zusammenhang mit Krieg, Flucht, Hunger und Vertreibung. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF spricht von einer vergessenen Krise und warnt, mehr als 3 Millionen Kinder seien mangelernährt. Flächenmäßig ist der Sudan der drittgrößte afrikanische Staat. Seit Jahren jagt aber ein Militärputsch den anderen. Die Hauptstadt Khartoum ist weitgehend zerstört und entvölkert. Was ist im Sudan los? Wer zieht die Fäden der Macht? Gibt es überhaupt eine Perspektive? Darüber spreche ich mit Osama Kaya Mohamed. Er ist Politologe, lebt und arbeitet in Wien, hat sudanesische Wurzeln und ist Mitglied der sudanesisch-österreichischen Gesellschaft. Guten Tag, Herr Mohamed.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ist der Sudan ein Failed State, ein gescheiterter Staat?
Es ist tatsächlich so, dass es in diese Richtung gehen würde, aber aktuell sind die Entwicklungen tatsächlich so, dass wieder eine gewisse Ruhe eingekehrt ist, vor allem in die Hauptstadt Khartoum. Menschen ziehen wieder zurück in die Hauptstadt. Es ist nach wie vor eine krisenhafte Region. Das sind auf jeden Fall die Nachfolgekonsequenzen der letzten Revolution aus 2019. Aus dieser Konsequenz sozusagen der Revolution ist der Krieg ausgebrochen.
Vielleicht nochmal vorher, was funktioniert denn überhaupt noch im Sudan im Moment? Gibt es Verwaltung, Schule, Krankenhäuser? Wie muss man sich das vorstellen?
Es wird versucht, dass diese Institutionen, dass die Strukturen wieder intakt kommen. Die aktuelle Regierung, die mit dem Premierminister Kamel Idris auch angeführt wird, arbeitet daran. Also ich vermute, dass auch in Zukunft aufgrund von ökologischen Herausforderungen, vor allem auch in dieser Region rund um den Nil, es durchaus schwierig sein wird, da eine grundlegende Stabilität durchzuhalten. Auch aufgrund von globaler Wasserknappheit, diese Länder dann eine gewisse Stabilität auch beibehalten können.
Stichwort Stabilität, darauf kommen wir gleich noch. Nochmal vielleicht für den Außenstehenden zum Verständnis. Es hat ja in den vergangenen Jahren, muss man sagen, Kämpfe gegeben. Wer hat eigentlich gegen wen gekämpft und warum?
2019 ist eine Revolution ausgebrochen. Der langjährige Militärdiktator Omar al-Bashir, der das Land 30 Jahre militärisch angeführt hatte, wurde dann abgesetzt aufgrund des erhöhten Drucks der Bevölkerung. Aufgrund erhöhter Brotpreise, also ähnlich wie der arabische Frühling 2011, waren das ähnliche Gründe sozusagen, warum die Bevölkerung dann nicht mehr konnte und die Regierung hier abgesetzt hatte. Darauf folgend hat das Militär sozusagen bis 2023 angekündigt gehabt, eine Übergangsregierung zu bestimmen. Es gab anfangs einen Repräsentanten der Zivilbevölkerung, genannt Abdallah Hamdok, der ist ein UN-Ökonom, wurde dann aber tatsächlich vom Militär wieder unter Hausarrest gesetzt 2021. Und die RSF, die im Rahmen dieser ganzen Pläne bis 2023 in das Militär einverleibt hätte werden sollen, wollte das eben nicht, ihre Macht verlieren. Und 2023, dann im April, ist dann tatsächlich der Krieg ausgebrochen zwischen der RSF, der Rapid Support Forces, die als Miliz der ehemaligen islamistischen militärischen Diktatur vor allem im Westen operiert hatte, gegen das Militär vorgegangen.
Eine der mächtigsten Organisationen, die im Sudan seit Jahrzehnten die Fäden zieht, ist ja die Muslimbrüderschaft. Und wenn man mal nachschaut, wer in der Vergangenheit im Sudan so zu Gast war, zu Gast in Anführungsstrichen, dann liest sich das schon wie so eine Art, ich sag mal, Terroristen-Hu-Hu. Da war die Hamas zu Gast, dann der palästinensische islamische Dschihad, Al-Qaida, die afghanischen Islamisten, aber auch Militante aus Algerien, Pakistan und so weiter. Will die Muslimbrüderschaft wieder zurück an die Macht im Sudan?
Das ist der Knackpunkt. Also das ist das Grundproblem, das den Sudan erheblich geschadet hatte, eben unter der letzten Regierung der islamistischen Militärdiktatur. Ich kann Ihnen das so dezidiert nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Gottesstaat oder ein Kalifat oder eine Theokratie im Sinne des Irans oder ein islamistischer Nationalstaat angestrebt wird. Also das, was man offiziell hört aus Reihen der Regierung eben mit Kamel Idris, der Ton ist ein anderer. Also es ist nicht wirklich ein konfessioneller Ton, zumal viele Leute eben aufgrund der Revolution und der Ereignisse jetzt ein bisschen aufmerksamer sind. Aber de facto ist es so, dass leider in den Strukturen des Militärs viele Kräfte der Muslimbruder noch mit involviert sind. Das macht natürlich eine gewisse progressive Entwicklung. Wir wissen eben nicht genau, was konkret die Ziele der Muslimbruder, der sudanesischen Prägung im Sudan, weil es eben auch eine eigene Prägung ist. Die Muslimbruderschaft ist jetzt nicht unbedingt zu vergleichen mit der Hamas oder mit der ägyptischen Muslimbruderschaft, wie sich das entwickeln wird.
Der Sudan grenzt ja an das Rote Meer und gegenüber sind ja die Golfstaaten bekanntermaßen. Weiter oben ist Israel. Und US-Präsident Trump, der hatte ja im März die sudanesische Muslimbruderschaft zur Terrorgruppe erklärt. Was würde es denn bedeuten für die Stabilität in der Region, wenn der Sudan wieder zum zentralen Knotenpunkt werden würde für islamistische Netzwerke?
Die Aussage Trumps im März dezidiert hat dazu verholfen, dass die Muslimbruderschaft in ihrer politischen Funktion nach außen noch etwas vorsichtiger agiert. Ich glaube, das hat viele Leute auch abgeschreckt, auch seitens der Zivilbevölkerung, die eine gewisse Nähe zu der Muslimbruderschaft haben. Aber der Konflikt im Sudan ist ja eigentlich ein multidimensionaler Konflikt. Es sind ja auch Interessen der Golfstaaten vorhanden, die hier ihre Interessen rund das Rote Meer auch sichern wollen. Manche sprechen auch von einem Stellvertreterkrieg im Sudan zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate, wo Saudi-Arabien das Militär unterstützt, die SAF, also das offizielle sudanesische Militär, und die Vereinigten Arabischen Emirate, die RSF. Jetzt mit den aktuellsten Ereignissen, dem Krieg der US-Amerikaner und Israels gegen den Iran, ist die Dynamik natürlich auch eine andere. Aufgrund dessen konnte das Militär sich stärker durchsetzen im Land, im Sudan, da die RSF keine durchgehende Unterstützung, wie es bis dato gelaufen ist. Man kann den Sudan auch nicht ohne Ägypten mitdenken. Hier spielen natürlich auch ägyptische Interessen eine Rolle. Meine Einschätzung ist, dass es so schnell nicht zu einer flächendeckenden, friedlichen Konstellation kommen wird. Also ich glaube schon, dass diese Region auch in Zukunft von Krisen betroffen sein wird.
Welche Rolle spielte der Iran im Sudan in den vergangenen Jahren? Angeblich hatte ja Teheran technisches Fachwissen, militärische Ausrüstung und auch Ausbilder der islamischen Revolutionsgarden zur Verfügung gestellt, um sudanesische Milizen auszubilden. Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse?
Ja, definitiv. Der Sudan und auch der Iran, interessanterweise, waren in gewisser Hinsicht auch Verbündete. Für viele Kräfte der Muslimbruderschaft war der Iran schon in gewisser Hinsicht ein Vorbild, vor allem nach der Revolution 1979 im Iran, als die Theokratie dann sozusagen ausgerufen wurde, die Velayat al-Faqih, der Gottesstaat im Iran, träumten sich viele fundamentalistische Kräfte im Mittleren Osten oder auch in der MENA-Region im Norden Afrikas, im Nordosten Afrikas, eine ähnliche Konstellation zu erzielen. Auf jeden Fall gab es einen regen intellektuellen Austausch zwischen sudanesischen islamischen Denkern sozusagen und iranischen islamischen Denkern, die maßgeblich für die Gestaltung des iranischen Systems dann auch verantwortlich waren. Das hat bis aktuell, auch was Drohnen anging und Waffensysteme, dann nicht aufgehört. Es gab weiterhin hier einen Austausch. Viele iranische Kräfte waren auch rund um das Rote Meer aktiv. Und der Sudan produziert tatsächlich aber auch seine eigenen Waffen. Und der Sudan hat auch in einem gewissen Rahmen den Iran auch unterstützt mit Waffen. Also hier gab es auf beiden Seiten eine Unterstützung. Und was die aktuellsten Ereignisse waren, die aktuellsten Meldungen auch aus Seiten der Muslimbruder aus dem Sudan, war, dass hier eine gewisse Bereitschaft auch bekundet wurde, den Iran auch kämpferisch zu unterstützen. Also ja, da gibt es eine lange Tradition seit den 70ern. Aufgrund des ehemaligen ideologischen Vaters der sudanesischen Prägung der Muslimbruderschaft, Hassan al-Turabi, der seit seiner Studienzeit in Europa hier auch Kontakte geknüpft hatte mit iranischen Denkern, die auch in Europa studiert hatten. Also da gab es ein Netzwerk, das eine lange Tradition hatte auf jeden Fall.
Sie kümmern sich ja darum, über den Konflikt im Sudan aufzuklären. Was glauben Sie, warum passiert seitens der internationalen Gemeinschaft so gut wie überhaupt nichts, also so scheint es zumindest von außen, um die Lage zu entschärfen oder zwischen den Kriegsparteien zumindest zu vermitteln? Was könnte der Grund sein?
Ich glaube, in erster Linie, da der Krieg ja 2023 auch ausgebrochen ist, wenn wir von internationalen Kräften reden, gehen wir davon aus, dass hier die westlichen Staaten sozusagen, die großen Industriestaaten gemeint sind. Diese Nationen waren stark abgelenkt, natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine. Dann ist 2023 auch der Gaza-Konflikt ausgebrochen. Ich glaube, der Sudan ist im Lichte dieser Konflikte auch ein bisschen untergegangen. Andere Stimmen würden böse behaupten, dass es hier um rassistische Vorbehalte geht. Davon bin ich kein Fan, dieses Argument zu tätigen, weil ich glaube, hier geht es um realpolitische, geopolitische Konstellationen, um Interessen, die entweder bekundet werden oder um eine gewisse Situation, die im eigenen Ermessen gerade bekräftigt wird oder auch vergessen wird. Also ich glaube, da geht es nicht darum, den Sudan beabsichtigt zu vergessen. Also wir merken ja, dass es spätestens seit Ende letzten Jahres hier auch ein gewisses Interesse da ist, den Sudan auch zu thematisieren. Ich bin nicht mehr der Auffassung, dass der Sudan sozusagen als vergessener Krieg betitelt werden kann.
Schauen wir doch mal auf die Region Darfur. Die ist ja doch ab und zu mal in den Nachrichten. Darfur im Westsudan, dort herrschte eine extreme Hungersnot. Hat der innersudanesische Konflikt dort signifikant beigetragen, dass die Not angestiegen ist, dass die Not sich verschärft hat?
100%. Also der Westen des Landes Darfur ist eben sozusagen die dezidierte Krisenregion, ist die Region, die am stärksten betroffen ist vom Krieg. Das schon mindestens seit den 90er Jahren. Man kann tatsächlich auch von einem Genozid sprechen gegenüber manchen Bevölkerungsgruppen, die die RSF ausgeübt hat. Vor allem gegen die sogenannten Masalit, das ist eine Bevölkerungsgruppe in Darfur. Die RSF hat versucht, den Druck am meisten eben in der Region auszuüben. Hat sie auch geschafft natürlich, ist leider, wenn wir uns an die Bilder erinnern vom Oktober letzten Jahres, was für schreckliche Bilder um die Welt gegangen sind. Wir werden sehen, inwieweit sich diese Region auch über die RSF selbst verwalten wird. Das sind tatsächlich Befürchtungen, dass diese Region möglicherweise sich selbst verwalten wird und der Rest des Sudans unter dem Militär sozusagen auch geführt wird, regiert wird. Das sind die realistischen Befürchtungen.
Welche Rolle spielt die Muslimbrüderschaft im Sudan? Darüber sprach ich mit dem österreichischen Politologen Osama Kaya Mohammed, der sudanesische Wurzeln hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.